Ich lade euch ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Am Mittwoch wird das Thema sein, es gibt kein Leben ohne dem Kreuz. Ohne Kreuz gibt es kein Leben, kein Überleben, kein Weiterleben. Am Freitag wird das Thema sein, Freitag haben wir einen Gottesdienst um 11 Uhr. Wir haben abends keinen Gottesdienst. Um 11 Uhr kam Freitag, wir werden auch Abendmahl miteinander feiern. Er wurde für uns verwundet. In seine Wunden sind wir und bleiben wir geheilt. Preis Gott. Am Samstag, Karsamstag ist der stille Samstag, so in der Karwoche, da weiß man nicht, was man richtig anstellen sollte. Viele Leute wissen nicht, was macht man am Karsamstag, aber ich weiß, was Jesus gemacht hat. Er hat die Unterwelt gestürmt, er hat die Hölle betreten, er hat den Teufel gefangen genommen, den Starken überwunden. Also das Thema wird sein, Jesus stürmt die Unterwelt. Und dann am Sonntag, um 10 Uhr, normal, haben wir unser Ostergottesdienst und das Thema wird sein, die Macht seiner Auferstehung. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Glory, Halleluja. So, deine Erlösung ist vollbracht, so steht es. So ist es als Überschrift über meine Predigt hier heute Morgen. Jesus hat am Ende der Karwoche das Fleisch gewordene Wort, hat sein Leben aufgegeben, sich geopfert und ist in Johannes 19, Vers 30, nachdem Jesus Essig zu sich genommen hat oder man ihm das Essig, den Rest Essig gereicht hat, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Es ist getan. Es ist vorbei. Alles, was der Vater mir aufgetragen hatte, alles, was Gottes Wille, Gottes Plan war, das habe ich getan. Es ist vollbracht. Ich habe die Rechnung bezahlt, den Preis bezahlt, aber nicht nur das. Es geht nicht um den Preis, sondern es geht, dass der Wille Gottes getan wurde. Die Tür zum Reich Gottes, zum Paradies wurde aufgestoßen. Der Schächer sagt Jesus noch ganz nur nebenbei, heute wirst du mit mir noch im Paradiese sein. Weißt du, der Schächer, das ist also nicht irgendein Verbrecher, weil wir denken immer, da neben Jesus hing ein Verbrecher. Das war kein Verbrecher, das war ein Schächer, der die Tiere geschächtet hat, der ein reines Ritualopfer bringen wollte, dieser Schächer. So, und deshalb hat man ihn gekreuzigt, weil er seine Religion, seinen Glauben ausleben wollte, aber nicht konnte. Dieser Schächer, nicht irgendwelche Verbrechen, nein, es war ein ehrlicher Mensch. Den hat Jesus ins Paradies reingelassen. Heute wirst du mit mir noch im Paradiese sein. So, Menschen durften heimkommen zum lebendigen Gott, die auf die Hoffnung Israels gewartet hatten, die gesagt haben, wir erfüllen alle Gebote, auch diese Opfertiere, die werden nicht geschlachtet, das Blut wird auslaufen lassen, so diese Schächten, und deshalb sind diese gekreuzigt worden, nur nebenbei. So, Jesus hat uns mit Gott versöhnt, die Brücke, den Übergang geschaffen, dass wir von dieser Welt ins Jenseits können. Der Sündenfall wurde durch das Kreuz Jesu rückgängig gemacht. Es ist unheimlich viel passiert mit diesen Worten. Es ist vollbracht. Wir sind jetzt seit der Erlösung, seit dem Tod Jesu, sind wir sündlos. Die Sünde ist bezahlt, Sünde ist besiegt. Und wenn jemand gerettet werden will, dann muss nur Jesus akzeptieren und er hat die Fahrkarte ins Reich Gottes, in den Himmel. Er darf neu starten, er darf weitergehen, ihm sind die Sünden vergeben. Er muss nicht mehr an seine Vergangenheit denken, der muss nur das Blut Jesu akzeptieren. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Der muss nicht lange warten, da muss ich noch was tun. Nein, Vergebung vorbei und du kannst weitermachen. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus hat seine Sendung erfüllt, das Ziel erreicht, der Durchbruch ist geschaffen, der Starke ist überwunden, der Starke, und das ist der Teufel, dieser Luzifer, der gegen Gott rebelliert hat. Der Plan Gottes ist konsequent ausgeführt worden, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Wer jetzt noch etwas tun möchte für seine Erlösung, der ist 2000 Jahre zu spät geboren, hätte sich ein bisschen schneller beeilen sollen. So, der kann nichts mehr tun, es ist alles getan. Und wer jetzt noch etwas tut, der kreuzigt Jesus abermals. Er denkt, ich muss noch irgendwelche Gebote halten, um in den Himmel zu kommen. Ich muss noch irgendwelche Opfer bringen. Ich muss noch vielleicht nach Jerusalem pilgern oder sonst was. Nein, die Schuld ist beseitigt. Alles ist beglichen. Alles ist aus dem Weg geräumt. Der Weg ist frei. Komm her. Und du wirst das Heil begreifen und erfassen können. Die Sicherheit für deine Erlösung, diese Garantie wurde hinterlegt. Jesus hat den Willen Gottes getan. Die Schrift, die Prophezeiungen sind erfüllt worden. Da ist nichts mehr zu erfüllen. Außer, dass Jesus nochmals wiederkommen muss, um den Teufel ein Gar auszumachen. Denn der Starke ist gebunden und jetzt muss der Rest der Dämonen beseitigt werden. Also die Voraussetzungen für ein neues, ewiges Leben ist geschaffen. Die Weichen sind gestellt für deine Erlösung. Und Jesus ist zum Vater heimgegangen. Und weißt du warum? Um dir und mir eine Wohnung vorzubereiten. Eigentlich waren wir gar nicht dafür vorgesehen. Aber durch allem, was da gewesen und geschehen ist, ist er nach Hause gegangen, um uns eine Stätte zu bereiten, eine Wohnung. Die Entscheidungsschlacht ist gewonnen. Der Sieg ist unser. Halleluja. Jesus gehört der Sieg. Weißt du, auf dieser Welt gibt es Schlachtfelder. Dort wurden Entscheidungsschlachten geschlagen, egal welche. Weißt du, die Schlacht von Marathon. Wir haben gesiegt, als dann dieser Bote kam und zusammenbrach. Wir haben gesiegt. Und plötzlich gehen Lichter an und die Frauen fangen an zu brutzeln und zu feiern. Wir haben gesiegt, obwohl der Sieg noch gar nicht da war. Nur die Nachricht war da. Und was wir auch heute Morgen haben, wir haben die Nachricht. Wir haben gesiegt auf dem Schlachtfeld. Und das Schlachtfeld war Golgatha. Es gab große Schlachten, Entscheidungsschlachten, die die Weltgeschichte geprägt und verändert haben. In der Schule die Keilerei bei Issos 333, da konnte man sich gut merken. Und da wurde der Sieg der Griechen über die Perser errungen. Die Perser wurden zurückgeschlagen, obwohl da noch sehr viel zu tun gab. Also der Sieg ist da. Die Erlösung ist da, aber es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Oder ihr denkt, diese germanische Schlachten, die Schlacht im Teutoburger Wald, wo die Römer ihre große Schlappe so erlebt haben, 6 nach Christus, so in der frühen Zeit die Hunnen, wo Otto der Große die Hunnen überwand, am Lager Lechfeld. So Waterloo war auch ein besonderer Platz für Napoleon, hat hier seine Schlappe erlebt und nicht nur da, sondern auch später auf den Schlachtfeldern in Russland. Und das war eine Wende. Schlachtfelder. Golgatha ist ein Schlachtfeld. Hier hat der Löwe aus Juda gekämpft. Und meine Bibel erzählt Jesus, wie er da gekämpft hat. Er hat die Kälte allein getrieben. Da war niemand da. Niemand hat ihm geholfen. Niemand stand ihm bei. Niemand betete für ihn. Niemand segnete ihn. Niemand sandte ihn aus und gab ihm Rückendeckung. So, die Schlacht. Es gibt große Schlachten. 1400 vor Christus, da war die Schlacht bei Megiddo. Ägypten haben die Syrer besiegt, die Kanaan eingenommen. Da spielt sich nachher diese ganze Abrahamsgeschichte ab. Die Schlacht bei Kadesh, wo die Hethiter von den Ägyptern besiegt wurden. 3000 Jahre herrschten die Hethiter und hier wurden sie zum ersten Mal besiegt. Weißt du, manchmal herrschen Fürsten, Mächte und Gewalten tausende von Jahren, niemand kann sie besiegen. Und da kommt jemand und sagt, wir schaffen's. Wir können's. Dann Kaiser Augustus, 300 nach Christus, die Schlacht an der Malivischen Brücke, wo es war aussichtslos. Und dann hat in jener Nacht hat Konstantin einen Traum. Er sieht ein Kreuz und eine Stimme sagt, unter diesem Zeichen wirst du siegen. Egal, was wir über Konstantin denken. Also, aber er hat plötzlich über Nacht die ganzen Schilder seiner Soldaten mit einem Kreuz markieren lassen. Unter diesem Zeichen werden wir siegen. Die Schlacht bei Jarmuk, wo die Moslems, die Araber, die Byzantiner besiegten. Weißt du, es gab so viele große Schlachten, oder 1800. Die Schlacht von Trafalgar, wo Großbritannien über die Flotten Frankreichs und Spanien siegten. Und plötzlich war die Wende, eine politische Wende, weltpolitische Wende. Golgatha ist auch eine Wende gewesen. Dieser kleine Hügel, für mich wie ein Maulwurfhügel. Als ich mal am Damaskustor war, angeblich war dort dieser Hügel Golgatha, ist eine Omnibus-Haltestelle. Verstehst du? Da denkst du, was ist das gewesen? Aber die großen Schlachtfelder, schau an, die sind auch irgendwo in der Geschichte untergegangen. Aber doch, die Geschichte wurde davon geprägt. So, wer und was? Wer wurde da entmachtet? Ich denke nur, auch hier im Zweiten Weltkrieg, Stalingrad war auch so ein Wendepunkt. Wir haben noch irgendwo im Nacken, dass da diese Entscheidungsschlacht gekämpft wurde. Man dachte, diese unbesiegbare Armee wurde doch besiegt. Wer und was wurde durch das Kreuz besiegt? Die Kreuzigung Jesu war ein Triumph. Und ich sage jetzt, pass auf, es war einer der größten Triumphe überhaupt. Als ich mit meinen Kindern mal in Rom im Kolosseum war und einen Spaziergang gemacht habe, da steht ein überdimensionelles Kreuz und unten drunter steht, gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt hast du, o Galiläa, im Kolosseum. Da, wo tausende gläubige Christen, Aposteln, Jünger Jesu und viele andere ihr Leben gelassen haben im Kampf gegen wilde Tiere. Gesiegt hast du, o Galiläa, über das römische Imperium. Gesiegt hast du über das Judentum. Gesiegt hast du über die Justiz. Gesiegt hast du über das Gesetz. Gesiegt hast du über den Teufel. Gesiegt hast du über die unsichtbare Welt. Stell dir mal vor, das sind Siege, Triumphe. Unscheinbar. Nur ein paar Worte. Es ist vollbracht. Jesus schaffte den Durchbruch, was keiner bisher macht, schaffte. Er, der eine, der ohne Sünde war, der hat sich hingegeben und das Kreuz vollendet, das gesamte Werk Gottes, etwas ganz Neues passiert. Jesus hat den Vater geehrt durch das Kreuz. Ich bin gekommen, deinen Willen zu tun und ich werde mich nicht abbringen lassen und aufhalten lassen. Ich tue das, was Gott, der Vater, mir aufgetragen hat. Und dieses Werk ist die Offenbarung Gottes als Vater, als der liebende Vater. Du sagst, Golgatha ist doch so grausam. Ja, es ist grausam, aber es ist Liebe. Weißt du, jemand hat einmal gesagt, wenn ich weiß, dass ich in 3 Tagen auferstehe, dann kann ich gerne sterben. Wenn ich weiß, in 3 Tagen ist alles vorbei. In 3 Tagen bin ich wieder lebendig, komme ich aus dem Grab. Dann kann ich gerne sterben. Wenn du das weißt und wir wissen, seit Golgatha wissen wir, ihr Lieben, Tod ist nicht das Letzte, ist nur das Vorletzte. Ich weiß, dass Jesus Christus diesen Tod überwunden hat. Deshalb, wir können gerne sterben. Deshalb sagt auch der Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Egal, was jetzt passiert, ich weiß. Ich weiß, dass er lebt und er wird sich als Letzter aus dem Staub erheben und dann die ganze Reihe abschließen. Es ist vollbracht. Die Arbeit ist getan. Es ist abgeschlossen. Die Aufgabe, die Erlösung ist perfekt und bewältigt. Da gibt es nichts mehr zu tun. Gott hat Jesus gesandt und er hat diesen Test bestanden. Und jetzt kann die Erlösung in Produktion gehen. Verstehst du, was es ist? Jetzt kannst du weitermachen. Jetzt legt es in deine Hände. Als neuer Mensch, nach dem Ebenbild Gottes, dass du Gott wieder verherrlichst und groß machst. Die Kreuzigung ist die Vollendung des Offenbarungsplanes Gottes. Gott wollte sich zeigen als der liebende Vater, der alles gibt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Die anderen gehen verloren. Wer da nicht glaubt, der geht verloren. Aber wer an Jesus sich festhält, der wird gerettet werden. Der Schächer, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der konnte die Gebote nicht halten, der konnte sich nicht taufen lassen, der konnte keinen Zehnten mehr bringen, der konnte sich nicht in der Gemeinde mehr einschreiben, der konnte gar nichts. Und du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Die Kreuzigung Jesu mag so schrecklich sein, aber ist in letzter Radikalität und größter Intensität ein Beweis der Liebe Gottes. Gott liebt die Welt. So sehr. Hier offenbart sich die Liebe Gottes ganz besonders zu den Seinen, zu den Menschen, die er geschaffen hat. Hier offenbart sich die Liebe Gottes zu dem Menschenbild, zu dir und mir. Wir sind ja das Ebenbild Gottes. Und Gott zeigt, guck mal, diese Welt ohne Gott in den Händen des Satans ist grausam, brutal, ungerecht, lieblos. Diese Welt, ich hole sie raus und ich zeige meine Liebe durch meinen Sohn Jesus Christus. In Wirklichkeit, was auf Golgatha passierte, Jesus riss dem Teufel die Fratze vom Gesicht und sagte, was suchst du hier? Du hast hier in Gottes Werk, im Gottes Plan nichts zu suchen. Jesus offenbart uns Gott als den Barmherzigen, als Gott, der sich den Menschen hingibt, die Menschen liebt, die Menschen, die verachtet sind, die niemand haben, der ihnen beisteht. Seine Liebe zu den Geschöpfen wird hier offenbart. Er starb, damit du und ich, damit wir leben können. Jesus offenbart das Wesen Gottes, wie Gott uns haben wollte. Er demonstrierte uns Gott in jeder Form. Er lebte Gott uns vor, in Niedrigkeit und in Autorität. Obwohl die wollen ihn verhaften. Und die wollen nehmen. Und dann sagt, nehmt mich und lass diese gehen. Und die römischen Soldaten und die jüdischen Knechte des hohen Priesters, die fallen wie tot zu Boden. Jesus hat sogar in der Stunde seiner Verhaftung Autorität und Macht. Die fallen wie tot um, liegen flach auf dem Boden. Bis er sagt, nehmt mich, lass diese gehen. Du siehst, welche Macht Jesus hatte. Obwohl er nichts war, war er doch alles. Und er vollbrachte die Erlösung, demonstrierte die Macht Gottes. Er zeigte dem gesamten Universum, wie man den Willen Gottes erfüllt, wie man seine Aufgabe meistert, wie man aus Niederlagen Siege macht, Triumphe macht. Der Sieger betritt die Arena am Palmsonntag. Weißt du, Das ganze Schreckliche, das ganze Negative wird umgewandelt. Aus Negativ wird plötzlich positiv. Umgekehrt. Er zeigt praktisch und anschaulich, wie man die göttliche Ordnung wiederherstellt, wie man die Erlösung erlebt, erfährt und durchmacht, indem man Gott gehorcht bis ins Detail. Vater, ich habe alles getan. Es ist vollbracht. Was du mir gesagt hast, was du mir aufgetragen hast, das habe ich getan. Es ist vollbracht. So, Karfreitag ist wieder eine andere Sache, aber zuerst einmal, Jesus kommt, um dem Teufel die Hörner abzubrechen. Ob du das glaubst oder nicht, er kam, um einfach ihm die Macht zu nehmen. Er hat unsere Erlösung vollendet, die Schlacht gewonnen. Jetzt liegt an uns, weiterzumachen in dem Sieg Jesu. Und Jesus hat die Schlacht gewonnen, nicht mit irdischen Waffen. Steinen, Bomben, Logistik oder sonst was. Nein, er hat im Geist und im Glauben die Schlacht gewonnen, indem er sein Leben hinwarf und sagte, hier bin ich. Am Kreuz glänzten keine menschlichen Waffen. Da verdunkelte sich sogar am Mittag die Sonne. Und der Tag wurde dunkel und der Himmel verhüllte sich. Warum? Da war nichts viel zu sehen. Aber in der geistigen Welt geschah unheimlich vieles und Gewaltiges. Der Ruf dieser Schlacht hieß, nicht vernichtet und tötet ihn, sondern der Ruf von dieser Schlacht war total anders. Vater, vergib ihnen. Und heutzutage, jeder, der die Vergebung annimmt, Jude oder Heide, egal wer er ist, der hat die Vergebung, hat allen die Vergebung zugesprochen. Hier diesen römischen Soldaten, die ihm die Nägel durch die Hände gejagt haben und den Speer in seine Seite gedrückt haben, oder die Juden, die ihn verraten haben oder verkauft haben oder ausgeliefert haben an Pontius Pilatus. Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Dieser Ruf ist nicht, rächt euch oder Gott räche an meinen Augen, an meinem Leben. Nein, Vater, vergib ihnen. Mit dem Verlust seines Lebens schlug Jesus den Feind. Und so passiert es auch bei uns. Weißt du, diese Erlösung ist jetzt in Produktion gegangen. Jetzt darfst du deinen Feinden vergeben. Jetzt darfst du deine Feinde lieben. Jetzt darfst du auf sie zugehen. Vater, vergib. Du kannst sie nicht berühren. Du kannst ihnen nicht die Hände auflegen, aber du kannst für sie beten. Erlösung in Produktion. Hier hatte Jesus die Arbeit seines Vaters getan. Während der Feind laut und mächtig triumphiert, ruft Jesus, es ist vollbracht. Und du, da werden hier plötzlich alle still. Plötzlich, weißt du, Sonnenfinsternis, du weißt, was da passiert, da hören auf, die Vögel zu singen. Da wird es düster. Und wenn es 3 Stunden die Finsternis, und es ist eine ganz gewaltige kosmische Katastrophe wahrscheinlich gewesen irgendwo, dass der Himmel sich 3 Stunden verdunkelte. Die Sonne kam nicht mehr dort auf. Du, das muss den Leuten muss es mulmig zumute gewesen sein. Was passiert jetzt? Und der Vorhang im Tempel zerriss. Jetzt hat jeder Zugang zu Gott. Jeder, der ins Heiligtum kommt, der ist im Allerheiligsten. Der muss nicht mehr mit einem Strick hinten angebunden werden, dass man ihn rauszieht und nächstes Jahr irgendwie mal wieder rausholt. Nein, der ist plötzlich in der Gegenwart Gottes. Das ist bei der Kreuzigung passiert. Während der Priester das Opfer am Karfreitag bringt oder an diesem Passatag bringt, er das Opfer bringt, plötzlich zerreißt vor seinen Augen der Vorhang. Kannst du dir vorstellen, was das war? Sein Dienst war quittiert. Die jüdische Religion hat ausgedient. Ist alles vorbei. Es ist vollbracht. Jetzt kann das göttliche Leben in vollen Zügen genossen werden. Das ewige Leben kann in Produktion gehen. Du kannst dich jetzt verwirklichen, das, was du glaubst, umzusetzen und realisieren. Jetzt kann jeder die Sendung fortsetzen, die Jesus von seinem Vater bekam. So wie ich, der Vater mich sandte, so sende ich euch jetzt. Jetzt geht hin in alle Welt, verändert die Welt. Und das war ein Schlachtfeld und Schlachtruf. Wir haben gesiegt, Marathon, denkt dran. So wie mein Vater mich gesandt hat, so sollen wir überall hingehen und den Sieg Jesu proklamieren. Verstehst du? Ich mache dir Mut. Die Leute werden das nicht verstehen. Warum wedelt der da? Und was macht er da? Verstehst du? Nein, du vertreibst die Dämonen. Die Dämonen bekommen Angst, denn sie wissen, Jesus hat gesiegt. Ein Zweig vom Baum des Lebens dient zur Gesundung der Nationen. Oder ein Blättchen. Jetzt kann unsere Seele wieder weiter da arbeiten und dort Gott dienen und Gott suchen, wo er bisher war. Von Gott her bis zu dem Sündenfall. Als ich so nachdachte über die Botschaft heute, deine Erlösung ist getan. Weißt du, du kennst ja vom Dornröschen, das Märchen. Und in diesem Märchen steckt unheimlich viel Wahrheit drin, in alle Märchen eigentlich. Das sind so tiefen psychologische Botschaften. Die Welt wacht auf, wie aus dem Dornröschenschlaf. Es ist vollbracht. Und plötzlich, das geht weiter, weil der Prinz gekommen ist und hier die Prinzessin geküsst hat. Gott hat den Menschen berührt. Gott hat sein Wort ihnen gegeben. Und jetzt plötzlich, da arbeiten sie weiter, wie im Märchen. Da spinnen sie weiter. Da kochen sie weiter, als wenn es nichts gewesen wäre. Und genau das ist Erlösung. Du darfst dein Leben mit Jesus Christus so leben, als wenn es nichts gewesen ist. Als wenn du nie eine Sünde begangen hättest, nie gegen Gott rebelliert hättest, nie dich irgendwie versündigt hättest gegen die Gebote Gottes. Der Königssohn kam. Der Königssohn. Durch Jesus, durch diese eine einzige Tat, wie bei im Märchen, durch den Kuss an der Prinzessin, weil der König sagt, der Prinzessin sagt, ich muss die Prinzessin sehen, ich muss da durchkommen durch dieses Dickicht. Und die Sünde war ein Dickicht. Ich habe mal ein ganzes Jahr lang Märchen als Einstieg genommen für meine Predigten. So wie ich die Bibelstelle lese am Anfang irgendwo, so habe ich Märchen genommen. In diesem Märchen steckt so viel drin. Dieser eine Kuss der Liebe Gottes. Plötzlich wacht die ganze Natur auf und wir sind von einer neuen Hoffnung durchdrungen. Mit einem einzigen Satz, es ist vollbracht. Und die Welt wacht auf. Frühling bricht an. Der Grundstein ist gelegt. Das Fundament, die Basis, geschaffen. Wir dürfen jetzt weitermachen an dem, was Jesus angefangen hat. Golgatha ist nicht nur ein Endpunkt, sondern ein Anfang einer neuen Schöpfung. Wir können wieder mit Gott kommunizieren. Und unser Lebenswerk, was wir eigentlich von Gott bekommen haben, ich habe gestern euch die Botschaft gegeben, weißt du, in den Mauern Israels, in der Grenzen Israels, ist Gott herrlich. In deinem Rahmen will sich Gott entfalten. Sobald du außerhalb des Rahmens Gottes bist, des Planes Gottes für dein Leben, klappt nichts. Funktioniert nicht, geht der Schuss daneben. Aber wenn du im Zentrum des Willens Gottes bist, dann klappt das Leben. Dann funktioniert es. So, das Hindernis ist beseitigt, die Sünde ist entfernt. Der Starke ist entwaffnet. Lukas 11, Vers 21 bis 22, da ist diese Geschichte von dem Starken, was das auch immer ist, ich will darüber nicht groß eingehen. Das sind die Dämonen, die Teufel, die Sünde, sie sind entmachtet. Sie haben dir nichts mehr zu melden. Sobald sich bei dir ein Dämon vorstellt und sagt, auf Wiedersehen, haben sich geirrt, sie haben sie nichts zu suchen. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Kind Gottes. Weißt du, der Teufel ist noch da, aber der ist entwaffnet. Glaub doch nicht, dass der Teufel ausgewandert ist deswegen. Jesus muss deshalb ein zweites Mal kommen, um ihn ein Gar auszumachen. Und die Erde floh und es wurde ihr keine Stätte gefunden. Der Teufel ist entwaffnet, er ist kaltgestellt, er ist abgesetzt. Denk nur an diese Geschichte von Goliath und David. Der David kämpft gegen diesen Riesen. Er ist dieser große Widersacher des Volkes Gottes. Und jeden Tag steht er da auf, 40 Tage lang. Und er sagt, wo ist denn euer Gott, ihr armen Israeliten? Und die Philister spotten und verhöhnen und verlachen die Israeliten. Ja, guck mal, ihr betet und ihr glaubt und ihr vertraut Gott. Aber wo ist jetzt eure Macht, eure Stärke? Wo ist euer Gott? Hilft er euch oder hilft er euch nicht? Bis der David auf die Plattform tritt, dieser Sieger Israels, dieser große Held, David, so kleiner Junge, gesalbt vom Heiligen Geist. Dieser Goliath tritt auf, dieser wilde Mensch, David nennt ihn den Unbeschnittenen, der das Volk Gottes lästert. Und nur ein Steinschlag und der Riese ist besiegt. David kämpft gegen Goliath. Und David kämpfte nicht mit normalen Waffen, mit den Waffen eines Soldaten. Nein, David kämpfte mit einem Stein, mit einer Steinschleuder. David kam nicht als ein normaler Krieger zu Goliath. Er kam als etwas ganz Abnormales. Und Jesus Christus kam in diese Welt. Die Leute haben ihn nicht verstanden. Geboren in Nazareth oder in Bethlehem oder ausgewandert nach Ägypten. All diese Dinge, weißt du, die sind verwirrt gewesen. Aber er kam in der Kraft Gottes, so wie David. In der Kraft Gottes. Es war eine ungewöhnliche Schlacht, die Schlacht auf Golgatha, die Schlacht aller Schlachten. Satan wurde hier mit seinen eigenen Waffen besiegt. So wie Goliath mit seiner eigenen Waffe enthauptet wurde. So was kann ein Starker ohne Waffen ausrichten, wenn der entwaffnet ist? Wenn er keine Waffen mehr haben, wenn seine Waffen nicht mehr greifen, nicht mehr funktionieren, nichts mehr ausrichten. Was willst du mit einem Pistole oder mit irgendeinem Schwert oder Dolch. Was willst du gegen einen Geist machen? Da sind die Leute machtlos gegen einen Geist. Und so Jesus kam in dem Geist des Vaters, in der Kraft Gottes und hat den Starken entwaffnet. Was kann ein Starker ohne Waffen ausrichten? Was kann ein Unternehmer ohne Geld machen? Was kann eine Schlange ohne Giftzahn? Du, die kann kriechen, die kann ringen, so viel sie will. Aber der Giftzahn ist gezogen. Was kann ein Löwe ohne Zähne? Der kann brüllen, aber der kann nicht mehr beißen. Wer ist dieser Starke? Und du musst den Starken kennen und seine Schwächen. Weißt du, der Teufel flieht, wenn du anfängst, Gott zu loben. Das ist das Geheimnis. Und ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes. Das ist, was Gott dir in die Hand gegeben hat. Eine ganz einfache Waffe. Deine Zunge. Lobe Gott. Und du wirst sehen, wie die Teufel rennen. Die Dämonen fliehen. Der Riese. Weißt du, wenn du dir vorstellst, was ist die Riese? Was ist ein Riese? Ein Riese ist eine Missbildung. Verstehst du, er ist da 3 Meter groß. Ein Wasserkopf, Wasserbauch. Und was weiß ich. Knochen, Missbildungen. Und ein kleiner Windstoß, da kippt er schon um. Ein kleiner Kieselstein, da kippt er schon um. Riesen sind Missbildungen. Auch in unseren Problemen, wenn wir sagen, ich habe mit Riesen zu tun. Weißt du, das ist nur optische Täuschung. Du musst deinen Glauben haben und du musst an die Macht Gottes glauben und an die Kraft Gottes in dir. Und an den Sieg Jesu von Golgatha. Weil Jesus gesiegt hat, werde ich siegen. In seinem Sieg ist mein Sieg begründet. Und ich mache die Produktion jetzt weiter. Weißt du, der Teufel versucht, die Menschen zu imponieren durch Optik. Ganz groß erscheinen auf der Leinwand. Verstehst du, weil es ist ein kleiner Zwerg. Das ganze Weltsystem ist voller Lust und Stolz, voller Einbildung und Arroganz, voller Besserwisserei. Verstehst du, wir sind besser. Aber Gott lacht über sie und spottet ihrer. Mit ihrer ganzen Klugheit. Weißt du, sie rühmen sich, streben nach Anerkennung, wollen populär sein, profilieren sich. Die Welt ist voller Angeber. Ich bin ein Kriegsmann schon von Jugend an. Und dann die anderen babbeln nach. Weißt du, die Tyrannen, die Mächtigen, die Politiker und was weiß ich, wer auch immer, die sind nur mächtig, weil die anderen nachbabbeln. Die Superstars können nur Superstars bleiben, weil ihnen jemand zujubelt. Wenn ihnen niemand zujubeln würde, klappen sie zusammen in sich, wie im Mehlsack. Da ist nichts dabei. Verstehst du, es ist also aufgeblasen, aufgebauscht. Jesus hing am Kreuz, verstehst du, und er hat genau den Teufel mit seinen Waffen, die er eigentlich nicht haben wollte, mit denen hat er überwunden, mit Niedrigkeit, mit Verachtung, mit Hohn. Und deshalb, wenn du Sieg haben willst und die Produktion von Golgatha weitermachen möchtest, gibt es nur eine Möglichkeit für dich, blamier den Teufel. Blamier den Teufel. Gib ihm nicht recht, jubel ihm nicht zu, nimm ihn nicht in den Mund, seinen Namen. Erwähne das Negative nicht. Das Negative ist eine Macht. Und sobald es ausspricht, sitzt er dir schon am Nacken. Deshalb, wir sollen mutig und kühn sein. Satan ist durch Jesus blamiert worden. Er hat diese Mächte zur Schau getragen. Und ich werde nachher noch kurz darauf zurückkommen, wie er alles zur Schau getragen hat. Er hat blamiert, den hohen Priester blamiert, den Pilatus blamiert, die ganze Gesellschaft damals blamiert. Er hat sie alles blamiert. Und du musst lernen, Gott zu ehren. Und indem du Gott ehrst, blamierst du den Teufel. Ehre Gott und nicht die Krankheit. Ehre Gott und nicht den Mangel. Ehre Gott und nicht die Schwachheit. Ehre Gott und nicht deine Ängste. Und wenn du das tust, dann hast du den Teufel blamiert. Das sind die Mächte, Fürsten und Gewalten, die nur herrschen. Was ist Geld? Denk drüber mal nach, was ist Geld? Das ist ein Stück Papier. Kannst gleich Toilettenpapier nehmen. Verstehst du, bedrucktes Toilettenpapier. Das ist Geld. Aber der Glaube an dieses Stück Papier ist es, was den Wert schafft. Und dann noch ein kleiner Silberstreifen noch dazwischen. Aber weißt du, so viel Echtheit ist da gar nicht dabei. Und das Geld, das wir oft ausgeben, ist nicht einmal gedeckt. Verstehst du? Aber das, was Jesus für uns getan hat, ist gedeckt. Durch sein Leben. Er hat mit seiner Hand unterschrieben, mit seinem Blut. Deshalb hing Jesus am Kreuz. Damit die ganzen Angeber und Sprüchemacher und Gaukler ihren Mund halten. Deshalb hing er. Und hat sie durch seine Kreuzung ihnen ihre Schuld genommen. Das Kreuz ist perfekt von Gott inszeniert gewesen. Besser hätte es nie sein können. Weißt du, wenn Jesus im Garten Gethsemane gestorben wäre oder im Bett, Kein Mensch hat eine Notiz genommen. Aber er starb am Kreuz. Und der Teufel wollte, dass er im Garten Gethsemane stirbt. Aber Vater, er sagte, Vater, nicht hier. Ich will nicht hier im Garten Gethsemane unter diesem Ölbaum sterben. Ich will am Kreuz hängen. Alle Welt soll sehen, was da passiert. Und Jesus starb nicht in Schwachheit oder in Angst. Er starb in Überzeugung. Und als man ihm diesen Essig gab, er schüttelt sich. Er wollte beim vollen Bewusstsein das Werk der Erlösung vollbringen. Er hat alles zur Schau gestellt. Das ganze Weltsystem, die ganze Arroganz der Römer, der Juden, der Pharisäer, der Schriftgelehrten. Das Kreuz hat sie alle beschämt, alle Mächtigen runtergeholt auf dem Teppich. Als sie da standen, sie haben nur noch Kopf geschüttelt. Das steht ja in der Bibel, lies mal nach. Zeigte ihre Ohnmacht. Weißt du, gegen Gott können die Menschen nichts ausrichten. Jesus hängt am Kreuz. Das war sein Plan, der Wille Gottes. Und Jesus steht auch wieder auf und fährt in den Himmel. Und er tut und macht, was er will. Und er wusste, mein Vater wird mich am dritten Tag auferwecken. Deshalb habe ich keine Angst vor dem Tod, obwohl er zitterte und Wasser oder Blut und Wasser schwitzte. Sein ist die Macht, sein ist die Kraft, sein ist die Herrlichkeit. Da erfüllt sich das Vaterunser. Und da können die armen Juden nichts und die stolzen Römer nichts, die können nichts dagegen halten. Die römischen Soldaten fallen wie tot zu Boden, als Jesus aufersteht. Verstehst du? Die liegen flach. Die liegen alle flach. Gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt über das Heidentum, über die Religionen, über die Philosophien, über die ganzen Rituale und Liturgien und. Und dann kommen die Urchristen und die Urchristen haben etwas aus Jesus gemacht. Sie haben aus Jesus den Herrn gemacht. Nur der Kaiser hatte das Recht, sich diesen Titel anzueignen. Herr, Majestät. Aber die Christen haben gesagt, nein, nicht der Kaiser, sondern Gott, Jesus Christus ist der Herr. Und deshalb wurden sie verfolgt und geschlagen und gedemütigt, weil sie nicht den Kaiser Herr nannten, sondern ihr Herr ist Jesus. Herr Jesus. Und den Urchristen war es völlig wurscht, was die Römer dachten und fühlten und empfingen. Jesus ist Herr. Und dann haben sie gesungen, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Alle Zungen müssen bekennen, alle Knie müssen sich beugen. Er ist Herr. Und die haben gefeiert. Er ist der Herr des Universums. Und vor ihm müssen sich einmal alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen. Und da werden alle flach auf dem Bauch liegen. Glaub mir das. Für sie, für die Urchristen war der Kaiser nur ein eingebildeter Schnösel. Das war er, ein Mensch, der mal hochkam und da wieder runtergesetzt wurde, ermordet wurden. Die meisten Kaiser, römische Kaiser wurden ermordet. Die haben sich was eingebildet, sind ganz feine Pinkel gewesen, aber sonst nichts. Haben nichts, eigentlich nichts zu melden gehabt. Und Jesus hat diese römische Macht zur Schau gestellt. Weißt du, diese römische Macht ist kein Pfifferling wert. Da steht er vom Pilatus, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen? Was sagt Jesus? Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht gegeben worden ist. Und diese Macht kann dir ganz schnell genommen werden. Lies mal die ganze Geschichte. Weißt du, lies mal. Pilatus, der handelt nicht, der tut nicht, was er will. Seine liebe Frau hat einen Traum, wurde sehr in der Nacht geplagt und gequält. Hat mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Und du siehst, diese römische Frau hat gewusst und gespürt, das ist ein Gerechter. Und die ersten Christen sind ihren Weg gerade ausgegangen. Sie haben sich nicht gestört über Kaiser oder wer das auch immer war. Sie haben ihre Knie nicht gebeugt vom Kaiser, nicht mal einen Knicks gemacht. Weißt du, das wäre so einfach gewesen, sein Leben zu retten. Die mussten sagen, er ist Herr. Nein, die standen aufrecht. Christen stehen aufrecht, meine Lieben. Das ist die Produktion, die wir von Golgatha her haben. Wir sollen Jesus imitieren. Er stand aufrecht. Du hättest keine Macht. Und dann sagte er, was ist die Wahrheit? Fragt dieser Mann. Weißt du, kein Knicks gemacht vor dem Weltsystem. Und nicht hinterher geeilt und gesucht, der Welt zu gefallen. Jesus hat ganz entschieden dem Weltsystem seine Stirn geboten. Das ist Golgatha. Das ist das Schlachtfeld. Den Dämonen, auch wenn sie in Übermacht waren, er hat die Stirn geboten. Sie lächerlich gemacht. Besonders den hohen Priester. Ja, bist du Sohn Gottes oder nicht? Und dann nimmt er voll Zorn und zerreißt sein Gewand. Und das war das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. Der hohe Priester war so provoziert. Jetzt habt ihr gehört, er sagt, dass er Gottes Sohn ist. Er behauptet, obwohl Jesus gar nicht so groß gesagt hat. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wenn der hohe Priester sein Gewand zerreißt, 3. Mose 21, Vers 10, sein Dienst ist quittiert. Und der Dienst des hohen Priesters ist quittiert gewesen, als er sein Gewand zerriss. Du brauchst keine Juden mehr, du brauchst keinen Tempel mehr, du brauchst kein Gesetz mehr, ist alles vorbei. Der hat seinen Dienst zunichte gemacht, obwohl der Dienst schon ein bisschen früher zunichte war. Weißt du, im Heiligtum, im Allerheiligsten durfte keiner mit einem Fehl hineingehen. Und Zacharias hat die Sprache verloren, während er im Heiligtum war. Da war schon der Dienst entweiht. Und deshalb kam Johannes der Täufer als Nachfolger der Priester. Weißt du, mit dem Kleider zerreißen ist der ganze Priesterdienst, das jüdische Priesteramt zunichte gemacht. Die ganze religiöse Zunft ist aus, kannst ausblenden. Jetzt haben wir einen besseren hohen Priester, Jesus Christus, Hebräer. Lies mal, einen besseren König, einen besseren, der mit uns mitfühlen kann. Das Judentum hat sich damals selbst diskreditiert und sich erledigt, indem der hohe Priester einen Fluch über das Judentum brachte. Sein Kleid ist zerrissen. Das war die Verwerfung Israels. Perfekt. Die Juden können sich jetzt bei ihm bedanken, bei diesem hohen Priester, der in der Gegenwart Jesu sein Kleid zerreißt, sein Amt vernichtet. Und seitdem sind sie nicht mehr das auserwählte Volk, etwas Besonderes. Jetzt müssen sie, wenn sie gerettet werden wollen, Jesus anrufen. Und nur über den Namen Jesus können sie ins Reich Gottes kommen. Nur über den Namen Jesus. Mit der Verwerfung Jesu ist das Heil Gottes universell geworden. Mit dem, es ist vollbracht. Der hohe Priester ist blamiert. Römer sind blamiert. Alle sind blamiert. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind blamiert. Und jetzt kann das Heil verkündigt werden. Und meine Bibel sagt, das Heil kommt aus den Juden. Hat das Judentum verlassen. Es kommt aus den Juden. Und jetzt kommt es zu allen Menschen. Alle, die wollen, können glauben an diesen Messias, an diesen Heiland, an diesen Erlöser. Für alle Menschen ist jetzt Jesus da. Nicht nur für ein paar Exklusive, für ein paar Jünger, ein paar Heilige. Die Jünger sind die Boten und die Missionare, die die Welt auf den Kopf stellen sollen. Die Erlösung weitertragen sollen. So, und genau das ist passiert durch Golgatha. Seitdem interessiert sich Gott nicht mehr um unsere Abstammung. Bist du Jude? Kommst du aus dem Stamm Benjamin? Bist du aus welcher Rasse gehörst du an? Weißt, Gott interessiert sich nicht, ob du Zigeuner bist oder Hillbilly bist oder was du auch immer bist. Du bist jetzt ein Mensch, den Gott gewollt hat und den Gott jetzt errettet hat durch Jesus Christus. Deine Erlösung ist perfekt. Er interessiert deine Abstammung nicht. Bei Gott reicht ein ganz kleiner Glaube, so groß wie ein Senfkorn, und du kannst schon Berge versetzen. Fantastisch. Eine Fliege kann einen Elefanten zum Heulen bringen. Und so ist die Erlösung. Eine kleine Tat, ein mutiges Wort, ein Standpunkt, wo du einnimmst, kann den Elefanten zum Heulen bringen. Und Jesus hat uns aus der Hand des Starken befreit, von der Macht Satans, von seiner Art und Natur, von seinem Wesen. Ich muss nicht mehr alles tun, was er mir sagt und diktiert. Ich muss nicht seine Ansichten annehmen. Der ist was und der ist nichts. Ich muss nicht mehr Lust und Stolz und all diese Tugenden Satans mir aneignen. Das kann ich abschütteln, was das Weltsystem ausmacht. Satan hat uns verführt gehabt, ist okay. Aber jetzt hat er mir nichts mehr zu sagen. Er kann mir nicht mehr was aufdiktieren. Vorbei. Der kann reden, so viel er will, aber hier geht's rein und da geht's raus. Oder am besten, du wirst schwerhörig. Du hörst gar nicht, was er sagt. Du merkst gar nicht seine stolzen Worte. Sollte Gott gesagt haben, wenn du Sohn Gottes bist, wenn du ein Kind Gottes bist, lass du die ganzen Provokationen. Lass sie. Du bist erlöst. Es ist vollbracht. Kerl, du hast nichts mehr zu melden. Du bist nur eingebildet und stolz und aufgeblasen. Mit deiner frommen Angeberei ist vorbei. Jesus hat uns erlöst. Weißt du? Und du musst dich nicht mehr angeben. Der Welt zeigen, wer du bist. Bist du ein Sohn Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Du kannst einfach leben. Fröhlich deine Straße ziehen. Du musst nicht mehr übertreiben. Oh, ich bete 10 Stunden. Nein, du kannst ganz bescheiden sein. Ich bete gar nicht vielleicht. Verstehst du? Und Gott hört dich trotzdem. Denn Gott sieht das Herz. Und weißt du, wir beten manchmal mit dem Herzen besser als mit dem Mund. Nur nebenbei. Jesus hat uns erlöst, dass wir ständig uns überbieten müssen. Ich bin besser wie der und die und jener. Verstehst du, diese ganze Eifersucht und Neid. Ich muss nicht mehr die Tugenden Satans aneignen und annehmen. Jesus hat mich erlöst, dass ich jemand beweisen muss, wie gut ich bin oder wie schlecht ich bin. Ich muss niemandem was beweisen. Und ich habe auch nichts zu beweisen. Was ich bin allein aus Gnaden. Und da kann sich keiner rühmen und sich was einbilden. Wir sind erlöst von allen möglichen Stimmungen. Weißt du, der Teufel möchte da irgendwie so Stimmung reinbringen in unser Leben. In Moll und Keller und dass du brummst. Nein. Wir können jetzt in der Hochstimmung leben. Ich habe gestern darüber gesprochen. Weißt du, wenn du in Not, in Schwierigkeit bist, dann lass die Not und lass die Schwierigkeit. Fang an zu jauchzen und zu jubeln, so wie es im Jesaja-Buch steht. Juble und jauchze und preise den Herrn, erhebe den Herrn. Mach ihn groß. Christen sind in Hochstimmung. Und dann nimmst du einen Zweig. Wer noch nicht hat so einen Zweig, der kann sich gerne nachher holen. Weißt du, du kannst zuwinken. Das ist ein Palmzweig vom Palmsonntag. Du kannst den Engeln grüßen. Weißt du, die Erlösten, weißt du, die, selbst die schwächsten Erlösten, die also nicht in der bei der Entrückungsgemeinde waren, die nicht eine Krone haben und nicht dort auf dem Thron sitzen und mit Christus regieren. Weißt du, die haben das alles gar nicht. Die haben Palmen in den Händen und sie winken. Und sie winken, Friede, Herr, dein Friede sei mit uns. Da wird keine Hitze und sie treffen und keine Kälte sie belästigen. Da wird auch keine Nacht bei ihnen sein. Sie winken. Weißt du, das ist eine Erinnerung. Der Herr ist da. Der Herr ist da. Und du kannst einfach zuwinken und sagen, Herr, ich danke dir. Und die sind gekommen aus der großen Trübsal. Die kommen aus der großen Trübsal. Nicht die große Trübsal, die wir also meinen, die haben alle Trübsal, nur Schwierigkeiten gehabt. Die starben sogar zum Teil als Märtyrer, weil sie nicht den Teufel als Herr akzeptiert haben, den Kaiser als Herrn akzeptiert haben, die Präsidenten und die Abgeordneten, die lieben Politiker nicht als Herrn akzeptiert haben. Die haben nur einen Herrn gehabt und nur einem Herrn gedient. Jesus entzieht dem Starken sein Vertrauen und deshalb darfst du auch ihm sein Vertrauen entziehen. Du glaubst es nicht, alles, was er sagt. Du nimmst es auch gar nicht an. Wenn einem Starken seine Soldaten weglaufen, er ist machtlos. Und deshalb lass ihn sitzen, lass ihn stehen, kümmere dich nicht um ihn. Und das ist, wie man mit dem Teufel kämpft. So viele Leute beschäftigen sich mit dem Teufel. Was für einer war das? Wie groß war er? 1,50 Meter, 1,80 Meter? War er 2 Meter groß oder war er ein kleiner Zwerg? Vergiss, du musst den Teufel nicht vermessen. Der flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuz sieht. Verstehst du, so singen wir manchmal. Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuz sieht. Wenn du unterm Kreuz Jesu Christi dort bei Golgatha bist, dann flieht Satan vor dir. Warum der Satan vor dir nicht wegläuft, ist, weil du ganz woanders bist. Du bist nicht im Zentrum seines Willens. Wenn du im Zentrum seines Willens bist, hat der Teufel keine Macht an dir. Darf dich nicht antasten. Weißt du, durch Jesus ist der Starke entwaffnet. Jesus sagt zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wäre mein Reich von dieser Welt, meine Kinder, meine Jünger würden für mich kämpfen. Das, weißt du, dich darf das in dieser Welt nichts schockieren, was dir begegnet. Jesus hat die Welt überwunden, aber die Welt wird dich schockieren und sagen, ja weißt du, du brauchst Bildung, Bildung, Bildung. Weißt du, Materialismus, Geld. Weißt du, aber das, Christen sind frei, die haben Geld und die haben kein Geld. Die sind und die sind nicht. Die wissen und die wissen es doch nicht. Verstehst du, das ist Christentum. Echtes Christentum ist, ich kann haben und ich muss nicht haben. Braucht es nicht alles. So, nichts mehr kann dich erschüttern, nichts mehr kann dich erschrecken. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die ganzen Wertesysteme, die Trends, Mode dieser Welt und so weiter, dem Teufel sind die Waffe aus der Hand genommen. Bildung. Verstehst du? Weißt du, der Teufel versucht, du musst dich fortbilden, ständig lernen und so weiter. Nein, du musst dich nur in der Gnade Gottes fallen lassen. Und das Übrige macht der Herr. Und die Salbung wird dich anfangen zu lehren. Und das ist eine ganz andere Lektion und ganz andere Lehre, was du bekommst durch die Salbung des Heiligen Geistes. Wenn du hier in dieser Welt keine Bildung hast, hast du auch keine Chancen. Das ist die Welt. Wenn du keine Bildung hast, ist dein Leben nichts wert. Verstehst du? Wenn du keine Titel vor deinem Namen hast, nein. Jesus hängt am Kreuz und da braucht er keine Titel. Der Schächer hängt am Kreuz, der braucht keine Titel. Er war ein Schächer, ein Schächter. Das war er. So, er hat Gott lieb gehabt. Wenn du einmal im Grab liegst, dann nützen dir deine ganzen Titel nicht. Verstehst du, deine ganze Bildung, schade das Geld, das du ausgegeben hast. Weißt du, für deinen Stolz und für deine Einbildung. Die Sprüche dieser Welt ziehen nicht mehr, wenn du am Tor der Ewigkeit stehst. Kannst du die ganzen Sprüche rauf und runter leiern. Wenn du vor dem Herrn stehst, das ist vor der Ewigkeit, da ist alles wertlos. Bist du unterm Kreuz. Hast du das Wort angenommen? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Weißt du, dann brauchst du keine Orden mehr, wenn ich so die alten Russen sehe, verstehst du, die sind beklebt mit, von oben bis unten da mit Orden und Auszeichnungen und Plastik. Das ist alles sowieso nur Plastik. Verstehst du, aber die bilden sich was ein. Wer an Gott glaubt, der glaubt nicht mehr an die Weltverbesserer, die Versprechen machen und doch nichts halten. Im Gegenteil, die verschlechtern die Welt noch. Jedes Mal wird die Welt schlechter durch jede politische Veränderung. Weißt du, die glauben nicht an Humanismus. Sie wissen, der Mensch ist schlecht von Jugend an. Aber sie wissen, Jesus hat ein gutes Werk in uns angefangen. Und dieses Werk wird nicht untergehen. Wir haben heute, wenn ich daran denke und die Welt mir anschaue, weißt du, mit den ganzen Weltverbesserern, eine schlechtere Welt als je zuvor. Eine schrecklichere Welt als je zuvor. Nur nebenbei. Da ist gar nicht mehr Freude zum Feiern. Was willst du da groß feiern? Traurig. Weißt du, die Menschen sind versklavt, unterdrückt, ausgebeutet. Man sagt, wir sind vernetzt. Weißt du, was die Vernetzung ist? Sachzwänge. Wenn die Müllabfuhr nicht kommt, kein Strom mehr gibt, sitzen alle im Keller. Geht nicht mehr weiter. Wir werden überwacht. Das ist die Vernetzung, was wir unter Vernetzung verstehen. Verstehst du? Die Welt ist nicht freier. Und deshalb hat Jesus uns befreit von den Mächten dieser Welt. Und was sie alle sind, dass wir sie nicht brauchen. Er hat das Geldsystem zunichte gemacht. Weißt du, man hat ihn verkauft für 30 Silberlinge. Und er hat die Macht des Mammons überwunden. Für Geld haben sie die römischen Soldaten Lügen erzählt. Ja, als wir schliefen, nachts kamen die Jünger und haben den Leichnam Jesu geklaut. Für Geld. Und er hat diese Macht des Geldes zur Schau gestellt. Mit Geld kann man nur lügen. Kann man Menschen morden. Aber man kann kein Leben schaffen. Jesus steht auf. Verstehst du, ob der römische Siegel da ist am Grab oder nicht, ob die Wachen da stehen oder nicht, ob die Kaiser dahinter steht oder nicht, er steht auf, wenn er aufstehen will. Und er legt sich hin, wenn er hinlegen will. Er hat Macht. Gott hat ihn aufgeweckt und bezeugt. Und die Jünger Jesu dienen weiter, ohne Geld und ohne persönliche Vorteile. Das ist, wie man den Starken überwindet. Ich diene Gott mit und ohne Einkommen. Weißt du, wir arbeiten für Gott. Und viele Gemeinden, viele Pastoren arbeiten nur freiwillig, so als Hobby. Und predigen und verkündigen Gottes Wort. Die brauchen da nicht große Unterstützer. Hauptsache, die haben ein Dach über dem Kopf und ein paar Stühle. Wisst ihr, ihr habt die schönsten Versammlungen in Indien unter Palmenblätter gehabt. Draußen, so unter Palmen, irgendwo eine kleine Hütte. Ich werde nie vergessen, ich glaube, es war Bombay oder es war Mumbai, ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwo in dieser Gegend war es, da war eine Blechhütte. Die Leute haben nur ein Cola-Dose aufgeschnitten, als Trinkbecher gehabt. Sie haben nicht viel gehabt, aber sie haben Jesus lieb gehabt und sie haben Jesus geliebt. Wisst ihr, was erstaunlich ist, wenn du durch Indien fährst? Da ist Jesus-Bild, hängt Jesus-Bild an der Wand und Mutter Teresa. Komisch, aber ist es egal. Auf jeden Fall in so eine Hütte. Und dann, wir sind zusammen, wir beten zusammen und da, ja, wir sprechen über Gott und Glauben. Und da geht eine Frau vorbei und guckt rein, weißt du, in die Blechhütten kannst du durchgucken, in Slums. Und da guckt sie rein und fragt, was ist da los? Ja, hier wird gebetet. Ja, würden Sie auch für mich beten? Und die kam gerade aus einem Ashram oder einem Kloster und die Farbe lief noch runter, die Nase entlang, die rote Farbe, also so in dieser Weihe. Und könnt ihr auch für mich beten? Ja. Und während wir anfangen, für die Frau zu beten, nehmen wir sie an die Hand und der Name Jesus wird ausgesprochen und plötzlich fängt die Frau in Sprachen zu reden. Und dann steht das kleine Mädchen da, die sie an der Hand hatte, Mama, was ist passiert? Oh, sagt, es ist so gut, es ist so gut, es ist so gut. Lasst uns verschwinden auf Golgatha. Du kannst in Ashram gehen, du kannst ins Kloster gehen, du kannst hingehen, wo du willst, du wirst deinen Frieden nicht finden, es sei denn, du kommst nach Golgatha. Dort, das ist das Schlachtfeld. Dort steht ein Denkmal, das Kreuz. Unter diesem Zeichen siegen wir. Gott hat ihn auferweckt. Die Starken, die ganzen Systemhalter sind zunichte gemacht worden. Ihr macht es zu Ende. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Weißt du, wir müssen lernen, hart zu werden. Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen, steht in meiner Bibel. Du musst deinen Standpunkt einnehmen. Ich kann meinen Gott nicht lassen. Ich lasse lieber mein Leben. Ich lasse lieber Haus und Hof und alles miteinander. Aber ich lasse nicht meinen Gott. Ich halte mich an meinem Herrgott fest. All die, die da glaubten und so weiter, die haben mit ihrem Leben bezahlt. Weißt du, dem Teufel gelingt es nicht mehr. Wenn du nicht mehr an ihn glaubst, hat er keine Macht mehr. Hat kein Schießpulver. Seine Fans laufen ihm weg, wenn du an ihm nicht mehr glaubst. Weißt du, haben die ganzen Geistesmächte keine Macht. Wer und was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Und die Liebe Gottes hat sich auf Golgatha manifestiert. Das ist die Liebe Gottes, wo sie sichtbar wird, wo sie erlebbar wird. Weißt du, da haben die ganzen Geschäftemacher keine Macht mehr. Jesus lebt. Die verdienen an dir nichts mehr. Die ganzen Antichristen, die ganzen Blutsauger. Wir sind erlöst von der ganzen Macht des Teufels, von seinem ganzen Heer, von seinem ganzen Anhang, von seinen ganzen Agenten. Alle, die so aufstehen, wir bringen eine gute Nachricht, gute mehr. Verstehst du, vergiss es. Weißt du, der Teufel kommt immer als Engel des Lichts, verstellt sich und erzählt dir wunderbare Geschichten. Und du musst diesen Geschichten nicht glauben. Glaub nur an Jesus. Und Jesus hat den Vater verherrlicht, den Vater geehrt, dem Vater Recht gegeben, den Vater groß gemacht. Geschwister, wenn der Teufel zu dir kommt und dir was vorgaukelt, versuch's mal so, das ist alles Fleisch und Eingemachtes. Und das ist nicht gut, das hält nicht lange. Das Eingemachte. Es muss vom Himmel her gegeben werden und es muss von oben uns gegeben werden. Und der Herr erlöst uns von all den falschen Versprechern, die uns Vorteile und Nutzen und was weiß ich alles versprechen. Die verführen die Menschen nur und bringen ins Verderben. Wir sind erlöst von diesen ganzen verderblichen Mächten, die die Welt beeinflussen. Wie heißt es in Epheser Kapitel 6, Vers 12? Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewaltigen, nämlich den Herrscher der Himmel oder der Welt, nicht der Himmel, der Herrscher der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Weißt du, in der Finsternis herrschen, so undurchsichtig. Du weißt nicht genau, wo kommt das her, wer hat das gesagt, von wem ist das, was soll das? Das ist Finsternis. Wir denken nur nach, in der Nacht herrschen. Nein, es gibt keine Nacht. Der Teufel kommt als Engel des Lichts, da glänzt alles und strahlt alles. Aber du weißt gar nicht, wo kommt das her? Beim Heiland weiß ich, woher das herkommt. Er hat es gebracht, er hat mit seinem Leben bezahlt. Er hat sich geopfert, er ging den Weg der Niedrigkeit. Und da heißt es weiter, er hat sie zur Schau gestellt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes auf, dass ihr am bösen Tage widerstehen könnt. Du musst widerstehen mit der Waffenrüstung Gottes. Und die Waffenrüstung Gottes ist nicht Schild und Helm und was weiß ich, was die Leute da besingen. Das steht zwar im Epheserbrief, aber weißt, denk an die Waffenrüstung Davids. Der kam mit der Badehose. Der kam ganz einfach, ganz simpel. Mit einer Steinschleuder und mit 5 Kieselsteinen in der Tasche. So kam David. Das ist die göttliche, geistliche Waffenrüstung. Die unsichtbare Waffenrüstung. Nimm das Kreuz und halt es hoch. Und preise den Herrn. Und preise den Herrn. Und preise den Herrn. Und preise den Herrn. Und nochmals, preise den Herrn. Und abermals, preise den Herrn. Und du wirst merken, was da passiert. Und dass ihr ausrichten mögt und alles wohlbehaltet. Und das ist unser Kampf. Wir kämpfen nicht gegen die Sünde, Lieben. Gegen die Sünde hat Jesus gekämpft. Die Schlacht ist vorbei. Du musst nicht gegen deine Sünde kämpfen. Gegen deine Fehler musst du kämpfen. Ja, da musst du dir ablegen, deine Untugenden, das, was nichts taugt, abschütteln. Dieser Kampf ist vorbei, der Kampf gegen die Sünde. Er hat die Schlacht gewonnen. Deine Sünden sind bezahlt. Unser Kampf geht gegen die Mächte und Gewalten, die dich ständig beeinflussen und kitzeln und reizen und dich ärgern, dich provozieren, dir ein Bein legen oder stellen. Wir kämpfen gegen dieselben Mächte und Gewalten, die die Tyrannen zur Macht gebracht haben. Denk nur an Hitler, denk an Stalin, denk an die ganzen Blutsauger, diese bösen Menschen. Weißt du, Neid und Eifersucht, Zank und Rechthaberei. Diese bösen Mächten sitzen in frommen Zirkeln und tarnen sich als Engel des Lichts. Sie sehen Neid und Eifersucht, Hass und Egoismus, Gottlosigkeit und Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit und Ungerechtigkeit. Gegen diese Mächte haben wir zu kämpfen. Tut Gutes und ersetzt das Böse durch Gutes tun. Tut Gutes. Einfach, das ist, wie wir das Böse überwinden können. Wenn wir zu Jesus gekommen sind und an Jesus glauben, so, wir sind von diesen ganzen Geistern gelöst, die einen Hitler, einen, was weiß ich, wen auch groß gemacht haben, Tyrannen, Diktatoren, Mächtige. Wir sind erlöst, wir durchschauen die List Satans, Wir kennen seine Tricks und wir sind aus seinem Machtbereich, aus dieser Zone raus. Du hast uns nicht zu melden. Ich denke nur hier am Reich Beach Ufer bei diesem Gericht, bei diesem Staatsanwalt zur Zeit Hitlers. Da war einer, da wurde ein katholischer Priester, sollte widerrufen, weil er Hitler nicht gegrüßt hat, am Bild des Hitlers nicht geehrt hat. Und wollen Sie den Hitler ehren oder nicht? Dann sagt er, nein, ich ehre nur meinen Gott und ich werde den Hitler nicht ehren. Dann sind Sie ein Todeskandidat und dein Todesurteil wird jetzt vollstreckt und vollzogen. Dann sagt er, warten Sie mal, Sie werden dem Teufel in der Hölle noch den Schwanz putzen. Das war die Aussage des katholischen Priesters. Verstehst du? Weißt du, die beugen sich nicht, die kapitulieren nicht. Und sie wissen, der kann mir nichts ausreden, der kann mich verurteilen. Deshalb sagt Jesus, habt keine Angst vor denen, die euch das Leben nehmen können. Habt viel mehr Angst, die Seele und den Geist und das alles töten können. Wir müssen andere Prioritäten sehen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und der Gläubige durchschaut die Tricks Satans. Und er weiß und sagt, du kriegst von mir nichts, nicht einmal einen Cent. Dir gebe ich gar nichts. Und er verweigert den Gehorsam. Und weißt du, genau das ist, was dir Kraft gibt. Jesus hat den ganzen Gehorsam, den Obrigkeiten verweigert. Er war nicht so untertänig. Ja, wir haben gehört, er hat gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Weißt du, der hat sehr schlau gesagt, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Dann schau dir die Münze an, gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott ist. Und der gute Jude hat gewusst, was er sagt. Der hat gewusst. Was hat der Kaiser von Rom den Juden gebracht? Nix. Die Jungs hat er in die Gefangenschaft genommen, als Sklaven verkauft, die Berge abgeholzt. Was hat er gebracht? Nix. Gib Gott, was Gott gehört und dem Kaiser, was dem Kaiser. Weißt du, was Jesus genau sagt? Er gibt ihm einen Tritt im Hintern. Ja, genau das hat er gesagt. Gib ihm einen Tritt. Der hat euch nichts gebracht. Gib dem Kaiser, was der Kaiser verdient und Gott, was Gott verdient. Das war radikal. Das war sein Todesurteil. Wir haben gehört. Er hat nicht kapituliert vor der Obrigkeit. Oder vor der Meinung der Leute. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Ihr braucht es gar nicht so wissen. Ihr werdet auf eine Art und andere Art und Weise von den Römern befreit. Und Israel wurde von den Römern befreit, auf eine ganz andere Art und Weise. Durch die Erlösung von Golgatha. Dass die Römer ihnen nichts mehr zu sagen hatten. Wir werden erlöst von der geistlichen Blindheit. Wir können plötzlich Gott sehen, mit Gott hören. Satan verliert den Einfluss über unser Leben. Weißt du, und je weniger du an den Teufel glaubst, vom Teufel redest, desto weniger Macht hat er über dein Leben. Ganz klar. Weißt du, er kann mit verstockten Menschen nichts anfangen. Werd verstockt. So wie du gegen Gott verstockt bist durch den Teufel, so werde du durch den Heiligen Geist verstockt gegen den Teufel. Das hat Jesus getan, die ganze Zeit Nein gesagt, als der Teufel ihn versuchte. Du musst nur Nein sagen können. Viele Leute können nicht Nein sagen. Und deshalb sind sie in die Sünde, in Nöte hineingeraten. Weißt du, unsere Prioritäten, wenn wir Jesus nachfolgen, werden immer größer, immer stabiler, immer fester. Je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, desto stärker wird unser Glaube. Desto mehr wachsen wir. Und desto weniger Zeit haben wir für dieses belanglose Zeug. Du musst arbeiten, du musst an deiner Schreibmaschine schreiben, an deinem Computer oder wo auch immer. Du musst an der D-Bank stehen, du musst in der Klinik dienen und die Getränke ausfahren. Das musst du alles machen. Aber währenddessen du frei bist und das entscheidet über dein Leben, was du in deiner Freizeit tust. In freien Momenten, auf dem Weg zur Toilette und auf der Toilette selbst und wieder zurück. Du denkst an Gott und preist Gott und betest Gott an. Weißt du, unsere Erlösung ist vollbracht. Ich muss nicht mehr daran groß arbeiten und noch irgendwas verdienen. Unsere Erlösung ist vollbracht. Wir müssen nicht mehr um unser Leben kämpfen, um unser Überleben und. Nein, ich kann mich in Gottes Hand fallen lassen. Es ist getan. In Argentinien, ein dynamischer Pastor predigt voller Dynamik und macht den Leuten fast die Hölle heiß. Und dann springt ein junger Mann, rennt nach vorne. Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt der junge Mann, du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Kannst nichts mehr tun. Verstehst du? Was muss ich tun? Wir sind 2000 Jahre zu spät geboren. Vor der Kreuzigung hätte ich vielleicht noch einen Truthahn opfern können. Aber jetzt kann ich gar nichts mehr. Weißt du, wir werden erlöst. Und du musst nicht mehr die Angst haben. Weißt du, wenn ich Christ bin und Angst, und viele Leute leben nur von Angst. Als Christen haben die mehr Ängste als die Nicht-Christen. Das beobachte ich ständig. Dort haben sie Angst, ich könnte meinen Job verlieren, ich könnte das bei mir schief gehen, dann könnte ich einen Unfall haben. Wenn ich irgendwie in eine Sünde fallen würde, dann fährt jemand mir von der Seite rein. Weißt du, wir haben lauter so komplexe Gedanken. Du bist erlöst von deinen negativen Gefühlen und deinen negativen Gedanken. Du musst nicht Angst haben, habe ich genügend Einkommen, werde ich überleben, werde ich schaffen, wie wird es mit mir gehen? Deine Zukunft ist gesichert, du bist in den Händen Gottes eintätowiert, habe ich gestern vorgelesen. Eintätowiert. Du musst nur nach dem Reich Gottes trachten und dann fällt dir alles zu. Weißt du, es wird dir gegeben, du wirst versorgt. Jemand hat zu viel eingekauft, hat nicht aufgegessen, dann sagt er, können Sie was essen? Weißt du, du wirst demütig sein müssen, du wirst von den Leuten was annehmen, die auch schon angebissen haben. Verstehst du, du wirst sagen, Dankeschön. Weißt du, wir sind zu stolz, ich nehme nichts von anderen Leuten. Aber wenn Not da ist, da wirst du den aus der Hand essen. Die Not, verstehst du, und die Not lehrt uns Gottes Kindschaft. Nicht nur beten, Jünger Jesu zu sein, dankbar sein für alles, für jede Kleinigkeit. Dann wird euch solches zufallen. Da hat jemand zu viel Kleider und räumt seinen Kleiderschrank aus. Und dann sagst du, ja, aber ich trage keine abgetragenen Kleider. Ich kaufe nur neue Sachen. Oder von Verstorbenen. Verstehst du? Ich trage nichts von. Nein, du wirst plötzlich merken, Gott schafft Lösungen auf seine Art und Weise. Und er prüft, ob du demütig bist, ob du was annehmen kannst oder nicht annehmen kannst. Der prüft dich. Der Starke ist für uns gebunden, ist überwunden, kann uns nicht mehr kontrollieren, nicht mehr ängstigen, erschrecken oder in Panik bringen. Das kann er nicht mehr. Das Böse ist zwar noch gegenwärtig, du spürst an allen Ecken und Enden, aber es hat keine Macht mehr da. Das kommt an dir, aber nicht in dir. Und genau das ist, was die Erlösung bewirkt. Die Macht des Bösen kommt an dir ran, du spürst das Schnaufen des Löwen, du hörst sein Brüllen, aber das birgt bei dir nicht. Ganz wichtig ist bei dem Brüllen vom Löwen. Weißt du, viele Christen machen genau das Falsche. Der Löwe brüllt und was machen sie? Die rennen in die andere Richtung. Nicht da, wo das Gebrüll herkommt, sondern die rennen in die andere Richtung. Und dort warten die Löwinnen. Die Löwinnen sind die Jäger. Die jagen. Und die rennen den Löwinnen ins Maul. Weil sie in eine andere Richtung. Eigentlich, wenn du das Brüllen des Löwen hörst, du musst auf den Löwen zugehen und sagen, halt doch deine Schnauze. Was willst du mir sagen? Ich habe keine Angst vor dir. Du wirst aber sehen, wie still er plötzlich wird. Ganz brav und ganz lieb. Renn nicht in die andere Richtung. Nicht das, was der Teufel möchte, dass du tust. Tu das nicht. Genau das Gegenteil. Du rennst zu den Löwinnen und die warten schon auf dich. Und lecken sich schon. In die andere Richtung. Auf den Löwen zu. Du Starker. Du brüllender Löwe. Die Bibel sagt, widersteht dem fest im Glauben, so wird er von euch fliehen. Es geht nicht mehr um irgendwelche irdische Titel und sonst was. Wenn du Kind Gottes bist, bist erlöst und so weiter, brauchst du keine Anerkennung. Wenn Gott dich anerkennt, dann brauchst du keine Anerkennung von Menschen. Wenn du weißt, wer du bist ein Kind Gottes, bist gerettet, gehörst Jesus, dein Leben ist in guten Händen, du hast eine Wohnung im Himmel schon bereit, auch wenn du hier obdachlos bist. Du hast dort ein Zuhause, dann musst du nicht mehr Angst haben. Ja, wo bleibe ich? Gott wird für dich sorgen. Halleluja, kannst du Amen sagen? Bist einverstanden? Jesus hat zunichte gemacht, all diese großen Denkmäler, wo die Leute sich gesetzt haben. Was ist aus diesen ganzen riesen Pyramiden geworden und. Weißt du, Jesus hat geweigert, Anerkennung anzunehmen. Komplimente. Da kommt doch in Matthäus 19 so ein junger Mann, rechter Israelit, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Dann sagt er, halt die Gebote, ihre Vater und Mutter und. Ja, das tue ich schon von Jugend an. Und dann sagt Jesus eine Frage, was nennst du mich gut? Da ist nur einer gut, Gott im Himmel. Jesus hat es nicht angenommen, diesen Titel guter Meister. Weil nur, er gab Gott die Ehre. Nur einer ist gut und das ist der Vater im Himmel. Nicht Mutter Maria und nicht irgendein Heiliger, Bonifatius und Franziskus. Verstehst du? Da ist nur einer, der gut ist und einer, der heilig ist. Das ist unser Gott im Himmel. Jesus akzeptiert auch keinen Applaus von den Menschen. Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Nein, Ihm ist die Stimme Gottes vom Himmel wichtig und wichtiger als der Applaus da von den Leuten am Jordan. Das ist mein geliebter Sohn. Für die Erlösten ist die Welt tot. Denk an Paulus. Ich bin der Welt gestorben. Ist belanglos. Egal wie es mir geht, ich weiß, Gott ist mit mir. Und Gott bringt mich ans Ziel. Auch wenn ich in Banden bin und gebunden bin, das ist vollkommen egal. Gott sorgt für mein Leben und für mein Auskommen. Die Welt ist zwar wahr und wirklich und die existiert. Wir dürfen nicht Kopf in den Sand stecken und Vogelstrauß-Politik betreiben. Wir müssen realistisch sein und wir müssen mit beiden Beinen in dieser Welt stehen. Aber die Welt ist nicht mein Heim. Weißt du, wenn du Jesus nachfolgst und ich weiß, wie du das weißt oder wissen kannst, dass du echt bist und dass Gott mit dir ist. Weißt du, die Welt findet dich nicht mehr attraktiv. Paulus, weißt du, die Welt hat ihn gehasst. Die Religiösen haben ihn gehasst, wollten ihn umbringen. Paulus ist in den Augen der Welt ein Versager gewesen. Und er selbst sagt, ich achte alles für Kot, auf dass ich nur eines, Christus gewinne. Achte alles für Kot. Das ist ein sehr schönes deutsches Wort, fein ausgedrückt. Können noch ganz anders, Martin Luther hätte ganz anders übersetzen können. Er verzichtet auf alles, auf alle Leistungen, seine Abstammung, seine Ausbildung, seine Vollmachten. Ich möchte nur Christus gewinnen, nur Christus gewinnen. Er hat die Anerkennung dieser Welt verloren und hält nichts davon. Und Geschwister, das ist Erlösung. Wir können alles haben, wir können Doktor und Professor sein und was weiß ich, was wir alles sind und sein können. Aber das ist nicht alles, das ist nicht mein Leben. Mein Leben ist das, was ich in Christus bin. Ich bin in Christus, in seinen Händen gezeichnet. Die Erlösung ist vollbracht. Und hier brauchst du keine Nachhilfe mehr, Bruder, Schwester. Du kannst den ganzen frommen Stress sparen. Es ist vorbei. Du musst dich nicht anstrengen. Die Rechnung ist bezahlt. Für deine Vergangenheit ist die Rechnung bezahlt. Du kannst deine Vergangenheit liegen lassen. Und du kannst jetzt die Vergangenheit Jesu annehmen. Es ist vollbracht. Und du hast jetzt ab heute, wenn du es kapiert hast und begriffen hast, eine ganz total andere Ausgangsbasis. Die Sache ist entschieden, ist abgeschlossen für Zeit und Ewigkeit. Wir gehören Jesus und wir lernen jetzt auf einer anderen Art und Weise zu leben. Die Produktion beginnt jetzt. Das, was Jesus auf Golgatha vollbracht hat, das wird jetzt weitergelebt, weitergemacht, weiter ausgeführt. Wir lernen jetzt auf Gottes Art zu leben. Einfach zu stehen, sich nicht unterkriegen zu lassen, nicht aufzugeben. Jesus ging schnurstracks Richtung Jerusalem. Da sagt, Meister, das widerfahre dir nicht. Verstehst du, schon dich. Der hat nicht darauf geachtet, was die Brüder und Schwestern und Freunde und Nachbarn gesagt haben. Weißt du, Menschen, die mit Gott leben, die schonen sich nicht. Die sagen, ich habe hier jetzt nichts zu verlieren. Was kann ich hier in diesem Leben groß verlieren? Schon dich, Meister. Nein, das widerfahre dir nicht. Satan hinter mir. Paulus auch, ja, weißt du, als er sich entscheidet, nach Jerusalem zu gehen, ja, geh nicht, dort warten Banden und Bande und Banden warten auch und Gefahren und was weiß ich, was dort alles ist. Geh nicht hin, bleib, du kannst das Geld schicken, aber geh nicht selber nach Jerusalem, es ist gefährlich. Dann sagt er, nein, ich will und ich werde gehen, ich habe keine Angst, auch wenn die mich dort köpfen. Das ist Christentum. Christentum lässt sich nicht einschüchtern, sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. Weißt du, wir sind nur durch die Märtyrer und durch die Helden des Glaubens so weit gekommen, dass das Evangelium zu uns gekommen ist, dass wir heute noch eine Bibel haben und die Bibel lesen können. Eigentlich, wir würden nichts von der Bibel wissen. Die Bibel war viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende verboten. Nur Theologen durften die Bibel lesen. Aber irgendwelche Laien haben unter Gefahr ihres Lebens und Einsatz ihres Lebens um das Wort Gottes gekämpft und das Wort Gottes bis zu uns gebracht. Halleluja. Verstehst du? Die haben sich nicht geschont. Hätten sie sich geschont, hättest du heute keine Bibel, keine Gemeinde und kein Christentum, kein lebendiges Christentum. Du wärst natürlich in der Kirche und da würdest Bilder angucken. Du hättest an die Decke gucken können. Ja, das sind die Kirchen damals gewesen. Wir sind erlöst von allen menschlichen Sicherheiten. Wir sind erlöst. Und jetzt komme ich praktisch von egoistischem Denken, von der ganzen Sachzwängen, von Gesetzlichkeit. Weißt du, dich kann nichts mehr erschrecken. Du hörst die Botschaft Jesu. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Lasst dich nicht in Panik bringen. Einschüchtern und erschrecken. Sei nicht schockiert, wenn das passiert. Du weißt, das muss alles so kommen. Weißt du, Pilatus spielte mit den Gefühlen, seinen Gefühlen. Ich habe Macht, dich freizulassen und ich habe Macht, dich zu kreuzigen zu lassen. Du hast keine Macht. Verstehst du? Du musst ein Trotzkopf werden. Im Geistlichen. Du musst sagen, nein, ich habe Gott erlebt, ich kenne meinen Heiland viel zu gut und ich weiß, was Jesus will und was der Wille Gottes ist und ich lasse mich von diesem ganzen Establishment, von dem ganzen hohen Priester, von dem ganzen Gesinnten nicht erpressen. Gott hat uns vom Geist der Panik erlöst, Golgatha, nicht nur von unseren Sünden, vom Geist der Panik. Sie haben nur den Kopf geschüttelt. Es geht noch weiter. Das Kreuz ist ein Signal, ein Zeichen, in der sichtbaren, aber vielmehr in der unsichtbaren Welt und ganz besonders für dich, für deine Seele, ganz persönlich. Die haben den Kopf geschüttelt. Und dann kommen doch Fromme. Anderen hat er geholfen. Steig vom Kreuz runter und hilf dir selber. Dann werden wir an dich glauben. Und Jesus ist nicht vom Kreuz runtergestiegen. Er hat den Leuten nichts bewiesen. Und genau, du bist erlöst, um den Leuten etwas zu beweisen. Ich bin Christ. Ich kann auf dem Wasser gehen. Oder ich kann dies und jenes Wunder tun, Kranke heilen, Dämonen vertreiben. Nein, wahres Christentum ist Ohnmacht, nicht Allmacht. Demut. Und Gott macht das dann. Und Gott hat ihn auferweckt. Er ist nicht vom Kreuz runtergestiegen. Er wurde vom Kreuz ganz schön runtergenommen durch zwei Brüder, die sich dafür entschieden haben und das gemacht haben. Weißt du, wir müssen lernen von Jesus. Lernet von mir, hat er gesagt, und nicht nur von meinen Predigten und nicht nur aus der Bergpredigt, lernt von mir, was am Kreuz geschehen ist. Das ist die Zeichen, die dann unser Leben begleiten. Lerne von mir, mit der Ungerechtigkeit umzugehen, mit der Diskriminierung umzugehen, mit den Rechtswidrigkeiten umzugehen. Weißt du, Unrecht zu leiden. Und Jesus hat Unrecht gelitten, und zwar in jeder Form. Er hat Unrecht gelitten. Weißt du, du hast diese Bedrohung nicht verdient. Du weißt es ganz genau, ich bin nicht wert, ich bin nicht dazu bestimmt, aber ich muss da durch. Der Teufel verdammt dich, aber du musst stehen bleiben und dich nicht verdammen lassen und dich verteufeln lassen oder was auch immer ist. Der Starke ist für dich gebunden. Was will er eigentlich noch groß bei dir ausrichten? Du musst nicht auf ihn hören und dem Druck nachgeben. Christen geben dem Druck nicht nach. Egal was es ist. Ob es politischer Druck ist, religiöser Druck ist oder geistlicher Druck ist. Weißt du, wir gehorchen dem Heiligen Geist aus freien Stücken, aus Liebe. Ich diene Gott aus Liebe und nicht aus Druck, weil ich Angst habe vor der Hölle. Die Hölle ist für mich besiegt. Für mich gibt es seit Jesus keine Hölle mehr. Hölle, wo ist dein Stachel und dein Sieg? So, du musst ihn nicht irgendwie unter Druck setzen lassen. Du bist erlöst von der Macht Satans und jetzt, er kann dich nicht mehr boykottieren. Dich nicht mehr verdammen, dir etwas verbieten, dir etwas untersagen. Weißt du, du stehst, ich weiß, mein Gott wird mir helfen und ich werde leben, auch wenn ich sterbe. Und du hast einen ganz anderen Standpunkt. Du gehst auf deine falschen Angebote nicht mehr, auch wenn sie noch so verlockend sind. Und Erlösung ist eine Sache Gottes. Nicht Jesus ist auferstanden. Vergiss es, das steht nicht so in der Bibel. Und Gott hat ihn auferweckt. Geschwister, unsere Erlösung ist nicht unser Werk, sondern Gottes Werk. Es ist Gottes Werk. Es ist Gottes Werk. Weißt du, du kannst nicht tiefer fallen als in die Arme Gottes. Und den Rest macht er dann. Den Rest macht er in deinem Leben. Du sagst, hier bin ich, Herr, segne mich. Deine totale Hingabe an Gott befreit dich von diesem ganzen Stress. Komm zum Kreuz. Dort wirst du frei. Du hast nichts mehr zu verlieren. Du hast ja schon alles verloren. Alles aufgegeben. Alles geopfert. Du hast nichts mehr verloren. Der Teufelskreis ist durchbrochen. Wenn wir erlöst werden, werden auch unsere Familien erlöst. Wenn wir erlöst werden, weißt du, da bist du frei von jeglicher Form von Verdammnis. Niemand kann dich mehr bevormunden. Du respektierst nur Jesu Ansicht und sonst gar keine. Und Geschwister, das ist hart. Ja, hör doch auf die Menschen, auf deine Brüder und Schwestern. Weißt du, es gibt so viele Brüder und so viele Schwestern, die nicht im Herrn sind. Und auf die solltest du nicht hören. In aller Liebe. Du solltest nur hören, ob der Herr aus ihnen spricht oder nicht. Und du merkst, ob der Herr aus ihnen spricht oder nicht, ob sie demütig sind. Oder sie dir nur was vorspielen und vormachen. Jesus hat den Schlüssel dir gegeben. Und jetzt beginnt die Produktion. Und du musst diesen Schlüssel jetzt umzusetzen und gebrauchen. Bei Gott darfst du stilles sein, er streitet für dich. Weißt du, du ruhst einfach in Gott. Du weißt, er wird für mich das machen, er wird mich auferwecken. Und wenn du das weißt, kannst du ganz still sterben. und dich kreuzigen lassen. Du weißt, am dritten Tag bin ich wieder draußen. Werde ich befreit. Ja. Jede Zunge, die gegen dich, lies mal Jesaja 54, das will ich auch noch ganz schnell mit dir teilen. Keine Waffe, die man gegen dich schmiedet, wird Erfolg haben. Und jede Zunge, die gegen dich spricht, wird keinen Erfolg haben. Weißt du, wenn du deine Erlösung begriffen und verstanden hast, dann kann der Teufel nichts gegen dich ausrichten. Und er kann dich nicht verdammen. Keine Zunge, die dich richtet und dich richten möchte, wird Erfolg haben. Der Feind ist entwaffnet, der kann nur babbeln und mit der Zunge klappern. Verstehst du? Wie eine Klapperschlange. Das ist alles, was der Teufel kann. Aber der kann dir nichts mehr antun. Wenn du das einmal begriffen hast, dann weißt du, was du zu machen hast. Dann die Schlange am Kopf packen. Nicht am Schwanz. Am Kopf. Und dann kann sie zischen, so viel sie will. Keine Zunge wird was ausrichten. Weißt du, wir sind nicht mehr unter dem Fluch. Wir sind jetzt unter dem Segen Gottes. Wir sind unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Erlösung ist, dass du jetzt ganz anders behandelt wirst, aus Gnaden, aus Liebe. Weißt du, das Böse hat keine Kraft mehr an dir. Das Schlimmste hast du schon hinter dir. Weißt du, du hast alles abgegeben, alles liegen gelassen, bist Jesus nachgefolgt und das alles andere ist jetzt Gottes Sache, was jetzt kommt. Und du erfüllst aus Liebe Gottes Forderungen, aus Liebe. Jesus hat den Kampf gegen den Teufel gekämpft, gegen diese dunklen Mächte. Und jetzt gilt es dir, diesen Kampf fortzusetzen in deiner Umgebung. Deine Feinde lieben. Verstehst du, nicht nur deine Freunde. Niemand macht was Großes, wenn er seinen Freund liebt oder Freundin. Aber du sollst deine Feinde, deine Widersacher lieben. Das ist das Härteste. Aber gewinne mal deinen Feind und weißt du, der wird dir dienen. Der wird dein Freund werden. Und gewonnene Feinde sind die besten Diener. Sind die besten Mitarbeiter. Gewonnene Feinde. So, Jesus kam in diese Welt und hat alles zur Schau gestellt. Und jetzt ist deine Aufgabe. Der Riese Goliath liegt. Und weißt du was? Der David steht da mit dem Schwert und schneidet den Kopf ab. Das ist im Orient sehr populär. Kopf abschneiden. Verstehst du immer noch bis heute. 3000 Jahre danach. So, Kopf abgeschnitten. Und jetzt fangen die Israeliten, die sich zuerst gebuckt haben und versteckt haben, sich verkrochen haben hinter den Wagen oder wo auch immer, die fangen jetzt die Philister nachzujagen. Und deine Aufgabe ist jetzt, jag deinen Philister nach, wie sie auch immer heißen. Deinen Philistern, jag sie nach. Das sind nur Händler, die irgendwo von Sidon herkommen, irgendwo da von Tarsis herkommen. Weißt du, das sind nur so die Phönizier, Kaufleute gewesen, die irgendwas da verschachern. Jag sie, die Philister, keiner soll dir entrinnen. Der Starke ist überwunden und die Gemeinde Jesu hat einen großen Auftrag. Die Gemeinde Jesu ist eine triumphierende Gemeinde, glaub mir das. Nicht eine versagende Gemeinde. Weißt du, dieser kleine David, der hält den Riesen und du jagst ihnen jetzt nach. Bis in die Stadt, wo sie hingehören. Die Gemeinde Jesu ist eine triumphierende und eine streitende Gemeinde. Der Johannes in Offenbarung 19, Vers 1 und die folgenden Verse, ich lese nicht den ganzen Abschnitt, sondern nur ein paar Teile, da hörte ich dann die große Stimme vieler Scharen, die im Himmel waren, das ist beim Sonntag. Weißt du, Scharen vieler Menschen, ich hörte sie und sie sprachen, Heil und Herrlichkeit ist dem Herrn Zebaoth, sein ist die Kraft, er ist wahrhaftig und ist gerecht. Deine Gerichte sind recht, die Hure Babylon ist gefallen. Und Halleluja, da kommt immer wieder Halleluja. Dreimal in diesem Abschnitt kommt Halleluja vor. Hosianna! Weißt du, wir preisen weiter. Gefallen ist Babylon. Und das war die Botschaft der ersten Christen. Der Glaube, und der Rauch steigt auf in die Ewigkeit. Amen, Halleluja! Die geben nicht auf, die hören nicht auf. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobet unseren Gott. Alle seine Knechte, die ihn fürchten, beide, klein und groß, arm und reich. Jesus siegte über den Drachen. Jesus siegte über die Dämonen. Jesus siegte über die Antichristen, über die falschen Propheten. Und jetzt muss die Gemeinde den Philistern nachjagen und siegen. Halleluja. Du musst hinter den Philistern auf die Ferse sein. Und wo ist noch ein Philister? Und den schnappst du wieder. Wir müssen auf der gleichen Welle sein, wo Jesus war. Du hast gesiegt, o Galiläa. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du der Sieger bist. und dass du uns auch prädestiniert hast als Sieger. Wir sollen nicht als Feiglinge und Weichlinge durch die Welt gehen, wir sollen als Sieger, als Männer und Frauen sein des Glaubens, die einfach hinstehen und die nicht nachgeben, auch wenn sie ohnmächtig sind, die einfach nicht nachlassen, die bleiben bei dem, was du ihnen offenbart und gezeigt und gegeben hast, was sie erlebt haben. Sie halten ihre Krone und sie lassen ihre Bestimmung von niemandem rauben und nehmen. Danke, Herr, dass du uns ein anderes Christentum zeigst, als was wir vielleicht Land auf Land ab gewohnt sind zu sehen. Herr, das ist nicht das Christentum, das ist nicht der wahre Glaube. Der wahre Glaube ist ein standfester Glaube, ein triumphierender Glaube und ein Glaube, der sagt, es ist vollbracht. Mein Tagwerk ist vollbracht, meine Arbeit ist vollbracht, mein Kampf ist vollbracht. Egal was es ist vollbracht. Und wir sollten abends ins Bett legen und sagen, Herr, danke, der Tag ist vollbracht. Mein Tagwerk ist getan. Ich habe heute getan, was ich konnte. Morgen tue ich was anderes wieder. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen noch mit einem Chorus.